Kommt doch einfach mit. Wir gehen ab heute mit euch laufen oder wir lassen die Bestzeit laufen. Der neue Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, jetzt sind wir mittendrin im Geschehen. Macht jetzt ja jeder einen Podcast, aber wir schauen als einzige von zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven auf diese fantastische Laufszene. Was ist deine Perspektive?
Ja, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich wissen, dass ich noch im aktiven Sportgeschehen drin bin und an Startlinien stehe. Du bist natürlich auch häufig beim aktiven Sportgeschehen dabei, auf der anderen Seite der Startlinie oder vielleicht vielmehr auf der Reporter-Tribüne. Es hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis wir jetzt das auf die Reihe bekommen haben. Nicht, weil wir nicht schon loslegen wollten. Wir hatten ein paar Sachen im Hintergrund noch zu klären und ja, freuen uns jetzt auch hier endlich loslegen zu können. Ich bin gespannt, wo uns das alles so hinführen wird. Und ja, wie wir dazu gekommen sind, können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Also ist ja nicht so, dass wir uns jetzt erst im Zuge des Podcasts kennengelernt haben. Natürlich kennen wir uns auch schon ein paar Jährchen länger. Die meisten werden wahrscheinlich deine Stimme zumindest kennen, nachdem du ja doch viele große Marathons in Deutschland kommentierst. Allen voran natürlich den Berlin-Marathon, aber auch Frankfurt. Und ja, da läuft man sich natürlich zwangsweise über den Weg und ich hatte jetzt nicht die vielleicht kreativste Idee, möchte man meinen, weil jetzt doch, wie du schon sagtest, viele Leute mit dem Podcast in dieser Zeit irgendwie begonnen haben, aber meine Idee für einen Podcast geht tatsächlich schon ein bisschen länger zurück und beschäftigt mich jetzt schon seit ja, einem knappen Jahr und hatte dann da noch nicht so den richtigen Plan, mit wem ich das machen möchte und letzten Endes dann auch mit dem ganzen Thema Olympia-Qualifikation und Training und Trainingslager, habe ich mich dann noch letztes Jahr erstmal davon ein bisschen distanziert, weil ich auch dachte, da muss ich mir jetzt vielleicht nicht noch einen Klotz mehr ans Bein binden, sage ich jetzt mal. Aber jetzt im Zuge der Corona-Zeit hatte ich gedacht, komm, lass mal das mal noch wieder aufgreifen. Und als ich das diese Idee, sage ich jetzt mal, auch über Social Media mal geäußert habe, gab es zum einen relativ viel positiven Zuspruch von meinen Followern, was mich dann auch darin bestärkt hat, das Thema anzugehen. Aber vor allem hast du dich auch für mich zumindest überraschend ja dann gemeldet und daraufhin haben wir jetzt die letzten Wochen da ein bisschen rumgetüftelt an einem Konzept und haben uns da ein paar Gedanken gemacht.
Ja, wir wollen euch mitnehmen auf die Reise, wo wir halt herkommen, also ein bisschen zurückschauen auf die ein oder andere Anekdote, die Philipp und ich erlebt haben, denn zusammengenommen sind wir schon eine ganze Menge an Laufveranstaltungen, Jahren und Ereignissen unterwegs in der wunderbaren Welt der Leichtathletik, aber wir schauen sicher auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, wenn uns irgendwas aufregt und uns regt schnell was auf, so ist es nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber sicher immer wieder ein bisschen Input, mit dem ihr auch mal was anfangen könnt. Also vielleicht mal ausprobieren zu Hause oder Philipp erzählt euch, wie man eine bestimmte Phase im Training, heute wollen wir uns mal über Grundlagen austauschen, angehen kann. Was er da so macht und was man besser don't do it at home macht oder was man vielleicht mal ausprobieren könnte. Sicher eine spannende Angelegenheit und heute, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, werde ich euch auf jeden Fall zwei meiner Laufhelden von damals vorstellen. Und ich habe auch ein paar ganz schicke Trainingseinheiten von denen gefunden. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ihr die wirklich machen wollt, aber dazu kommen wir später.
Genau. Ich würde zum Thema Grundlagen vielleicht noch kurz einschieben, dass ich ja ursprünglich dachte, als ich zurückkam aus Kenia und dann aber leider ja schon klar war, dass ja die Marathons oder die Straßenläufe dieses Frühjahr auf jeden Fall nicht stattfinden werden, dachte ich noch, hey, ich nutze die gute Form oder die gute Grundlagenform aus dem Frühjahr, um vielleicht nochmal einen Abstecher im Sommer auf die Bahn zu machen und sozusagen die Zeit bis zu den nächsten Straßenläufen ein bisschen zu überbrücken auf für mich inzwischen kürzeren Distanzen. Daraus ist ja dann leider auch relativ schnell nichts geworden und ja, deswegen habe ich mir dann auch erstmal sozusagen eine kleine Saisonpause gegönnt, auch ohne Marathon und ein bisschen die Akkus aufgeladen, vor allem auch mental. Und ja, inzwischen bin ich sozusagen wieder in einer Grundlagentrainingsphase. Was das für mich bedeutet, da können wir dann auch natürlich gleich noch drauf eingehen. Ganz grob vielleicht, was ja viele möglicherweise nicht wissen, ist, dass du ja auch einen leichtathletischen Background hast. Allerdings nicht im Laufbereich, stimmt's, Ralf?
Ja, im Lauf, aber wirklich nur, wenn man das als ganz großes Oberthema nimmt. Ich war ja eher im etwas schnelleren sich bewegen unterwegs. Ich habe tatsächlich mal als Mehrkämpfer angefangen, in einem kleinen, lauschigen Verein am Rande des Ruhrgebiets, beim VfL Rot-Weiß-Dorsten, das ist ganz in der Nähe von Gelsenkirchen. Und habe danach dann nach gesundheitlichen Problemen mit dem Rücken, weshalb ich auch nicht zur Bundeswehr musste tatsächlich, Hürdenlauf betrieben, nämlich vor allen Dingen 110 Hürdenlauf. Und dann irgendwann habe ich mal angefangen, ein bisschen Triathlon zu machen, und dann muss man ja logischerweise auch ein bisschen laufen, also vor allen Dingen auch länger laufen. Und wenn man sich dann so wiederfindet in so einem Vorbereitungszyklus an einer Startlinie von einem 10-Kilometer-Lauf oder einem Halbmarathon gar, da denkt man sich auch, Entschuldigung, was ist denn hier eigentlich gerade schief gelaufen? Also insofern muss ich mich jetzt halt auch mit Laufen befassen. Tatsächlich ist das jetzt, was so meine triathletischen Ambitionen angeht, mit Abstand ein schlechtester Part, weil ich komme zwar aus der Leichtathletik, aber da ich halt relativ groß bin mit 1,94 und so, auch ein bisschen schwerer als viele Läufer, sage ich mal, ist das wirklich meine schlechteste Disziplin. Ich schwimme ganz okay, Radfahren ist gut, das ist eher näher an dem dran, was ich früher halt so gemacht habe. Und deshalb ist das mit dem Laufen gar nicht mal so grandios. Ich weiß mehr über Laufen, als dass ich könnte, aber das ist, glaube ich, solange ich auf der Tribüne sitze, auch in Ordnung.
Das Thema Körpergröße und die damit möglicherweise auch verbundenen Schwierigkeiten hier und da beim Laufen kann ich aber bestätigen. Also ich bin für einen Läufer auch eher groß mit 1,88 Meter. Ich erinnere mich noch an die Zeit von Craig Mottram, dem Australier, als der damals so mit der Weltspitze, sage ich mal, auf der Bahn so zumindest mithalten konnte. Ja, doch, er war, glaube ich, 2005 in Helsinki auch Dritter bei der WM. Und klar, war natürlich jemand, den man natürlich zu dem man auch irgendwie aufgeschaut hat, der sich da mit den Afrikanern gemessen hat, und ich dachte halt auch immer, dass das irgendwie ein Riese ist, und das war für mich dann noch irgendwie gleich nochmal auf einer ganz anderen Ebene nochmal beeindruckend, weil der natürlich am Fernsehbildschirm gegen die afrikanische Konkurrenz eben so groß aussah. Fun Fact ist, dass ich tatsächlich dann einige Jahre später selber mal beim ISTAF am Start war in Berlin, und so zum, sagen wir mal, Saisonende eher trifft sich da auch gerne mal das Who is Who natürlich der Leichtathletik Weltspitze, und dementsprechend gut besetzt war auch der 3000 Meter Lauf damals. Arne Gabius war noch dabei, aber vor allem waren auch ein paar schnelle Jungs aus Afrika und in dem Fall dann auch aus den USA, nämlich Bernard Lagat und Tariku Bekele, also der kleine Bruder von Kenenisa Bekele. Und wie es der Zufall so wollte, stand ich neben Tariku an der Startlinie und habe auch erstmal gemerkt, dass ich den um Längen überrage. Und das hat mich aber dann ein bisschen verwundert. Und nach dem Rennen habe ich dann später nochmal, weil es mich einfach nicht losgelassen hat, Wikipedia bemüht, um mal zu eruieren, wie groß eigentlich Craig Mottram ist, weil der immer so viel größer aussah. Und Craig Mottram, ich glaube, er war 1,89 Meter oder ist 1,89 Meter groß, insofern relativ vergleichbar mit mir, das hat aber im Fernsehen immer krass getäuscht. Na, aber die Jungs aus Afrika sind halt häufig doch im Kopf kleiner und hat durchaus auch vor allem bei längeren Strecken Vorteile tatsächlich, denn mit der Körpergröße nimmt auch das Körpergewicht exponentiell zu. Das heißt, groß zu sein ist für lange Strecken nicht unbedingt ein Vorteil, weil man eben auch mehr Energie aufwenden muss, um seinen Körper vorwärts zu bewegen. Und die landläufige Meinung, dass man dann größere Schritte machen kann, ja, das mag zwar sein, aber die Masse muss man ja trotzdem bewegen. Insofern, ja, Leute wie Eliud Kipchoge oder andere schnelle Jungs sind in der Regel nicht wirklich groß.
Ja, aber das mit der Schrittlängenveränderung, da kommen wir ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen. Bei dir und bei Modram ist aber der Vorteil jetzt für mich als Reporter auf der Tribüne, ich kann immer genau gucken in so einem Feld, wo ihr seid, weil ich muss nur gucken, wo ist der Ausschlag nach oben und dann weiß ich, ah ja, da laufen sie gerade. Ja. Also das ist super.
Das stimmt.
Ja. Außerdem, sagen wir mal so, wenn jemand jetzt auf das, das Aber von unserem Podcast schaut, dann muss er natürlich auch die Frage haben, ist das jetzt 1,88 gemessen oberhalb der, der Corona-Haartolle oder unterhalb der Corona-Haartolle?
Das stimmt, ich habe den Friseurtermin vergangene Woche auch wirklich herbeigesehen, sag ich mal. Ich glaube, ich war nach dem ersten Januar-Trainingslager in Kenia, da war ich nochmal, das müsste so Anfang Februar gewesen sein, dann lange in Kenia, dann kam irgendwann der Lockdown, ich glaube, ich weiß nicht, so lange war ich wirklich nicht mehr, schon lange nicht mehr beim Friseur, das war fast 3 Monate und das war schwer zu bändigen zuletzt.
Ja, kommen wir vielleicht an der Stelle nochmal zu ein paar aktuellen Entwicklungen, weil du hast ja gesagt, der Breaking Point war, dass halt ja irgendwann die Absagenflut eingesetzt hat, nämlich die ganzen Frühjahrsmarathons halt einer nach dem anderen weggebröselt sind, dann ja auch sämtliche anderen Laufveranstaltungen abgesagt wurden. Das ein oder andere ist noch verschoben worden mit einer vagen Hoffnung, dass irgendetwas noch im späten Sommer respektive im Herbst stattfinden könnte. Dann hat der Berlin-Marathon auch schon für meine Begriffe relativ frühzeitig den Stecker gezogen. Ich bekomme jetzt tatsächlich hin und wieder nochmal eine Mail nach dem Motto Achtung, save the date. Zumindest mal so grobe Planungen, dass es eventuell doch noch deutsche Meisterschaften auf der Bahn geben könnte. Aller Voraussicht okay. nach wohl eher ohne Zuschauer. Oder sogar, das habe ich jetzt nur als Gerücht gehört, dass es tatsächlich auch noch ein ISTAF geben könnte. Auch in einer ähnlichen Konstellation, weil in Berlin ja Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Leuten bis Ende Oktober, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, abgesagt sind. Aber tatsächlich könnte da sowas ganz Rudimentäres wie eine Bahnsaison noch auftauchen. Da bin ich mal sehr gespannt. Das wird sicher jetzt auch viel damit zu tun haben, wie Fußball sich organisiert bekommt, wie dieses Basketballturnier, das ja jetzt in München stattfinden soll, über die Bühne gehen kann. Da gucken natürlich jetzt sehr viele andere Sportarten sehr interessiert hin und mit Spannung halt auch hin, weil wenn das schief geht, das heißt, wenn da zu viele Corona-Fälle auftauchen oder die Ordnungsbehörden da irgendwie reingehen, dann wird sicher auch eine Leichtathletik-Veranstaltung sehr schwer durchzuführen sein. Wie man ein 5000 oder 10.000 Meter Feld dann mit Abstand laufen lassen will, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich meine, auf der Bahn kann man sich ja vorstellen, dass man nur jede zweite Bahn besetzt. Da hat man deutlich mehr Läufe, aber das ist zumindest nochmal vorstellbar. Ja, kannst du dir vorstellen, dass noch irgendwas passiert dieses Jahr? So, was hörst du aus den Tiefen unseres Sports?
Also, was die potenzielle Bahnsaison anbelangt, bin ich tatsächlich auch nicht weiter, was mein Stand ist. Ich habe aber natürlich auch ein paar Gedanken mir dazu gemacht. Wie du schon sagtest, ich denke, alle Disziplinen, die irgendwie in Bahnen gelaufen werden, die sind natürlich, glaube ich, einigermaßen, das ist einigermaßen einfach, da möglicherweise auch einen gewissen Abstand reinzubringen. Ich sehe es auch ein bisschen problematischer, wenn es dann vielleicht um die klassischen Mittel- oder Langstrecken geht, wo man natürlich auch im Pulk läuft und man sehr dicht beieinander ist. Ohne Zuschauer grundsätzlich mal ist vorstellbar, klar, wird sicherlich trotzdem eine ein bisschen merkwürdige Atmosphäre sein, weil man als Sportler natürlich auch ein bisschen diese Atmosphäre und diesen Hexenkessel und das Drumherum natürlich liebt und das ja irgendwie auch einfach Teil davon ist, aber klar, die Leichtathletik im Stadion hat da vielleicht eher noch Möglichkeiten, sozusagen Einfluss darauf zu nehmen, dass Veranstaltungen stattfinden können, als dass natürlich große Straßenlaufveranstalter da die Möglichkeit haben. Du kannst ja nicht irgendwie eine große Strecke, sag ich jetzt mal Berlin-Marathon als Beispiel, kannst ja nicht komplett irgendwie absperren, dass da keine Zuschauer an die Strecke kommen, ganz zu schweigen natürlich von der Problematik des Starterfeldes. Das ist, glaube ich, schon eher managebar, zum Beispiel bei deutschen Meisterschaften. Das mit dem ISTAF wusste ich auch nicht, finde ich aber interessant. Bei den deutschen Meisterschaften hat sicherlich der Deutsche Leichtathletikverband eine gewisse wie soll ich sagen, natürlich ein Interesse daran, diese Veranstaltung auch durchzuführen, auch als Veranstalter. Beim ISTAF wundert mich das insofern ein bisschen, weil die natürlich ja dann auch keine Tickets verkaufen können. Aber irgendwie scheint sich das dann trotzdem für den Veranstalter zu rechnen. Für die Sportler wäre es auf jeden Fall klasse, dass man da noch die Möglichkeit hat, auf was fokussiert hinzuarbeiten, auch um für die hoffentlich dann kommende Olympiasaison 2021 neben auch ein paar Rückschlüsse rausziehen zu können noch. Und bin ich sehr gespannt. Im Straßenlaufbereich ist es ja auch ein bisschen momentan noch schwierig absehbar. Ne? Es gibt ein paar Termine, die ja, also es gibt auch noch Termine, die ganz normal bestehen, die aber relativ früh sind. Dazu gehört auf jeden Fall der Hamburg-Marathon am 13.09. oder auch Boston am 14. September. Aktuell, wenn man jetzt weiß, dass zum Beispiel Berlin zwei Wochen später absagen musste, schwer einzuschätzen, ob das dann so umgesetzt wird, aber natürlich, zumindest was die deutschen Veranstaltungen anbelangt, kann das natürlich theoretisch jedes Bundesland selbstständig irgendwie handeln. Und ja, die Stadt Hamburg hat da offensichtlich momentan noch eine andere Auffassung als die Stadt Berlin. Es bleibt spannend. Ich würde natürlich mir wünschen, dass Hamburg am 13.09. stattfinden kann, damit man irgendwie vielleicht auch ab Juni mal wieder in so ein richtiges Marathontraining und ein fokussiertes Leistungssporttraining übergehen kann. Es ist für mich auf jeden Fall, da bin ich ganz ehrlich, es ist einfach schwierig in der Zeit jetzt wirklich motiviert zu bleiben. Und deswegen kommen wir auch gleich nochmal natürlich auf das Thema Grundlagentraining ganz allgemein. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich 3-4 Monate natürlich mit dem Ziel Olympia vor Augen wahnsinnig hart trainiert habe. Und wenn dann alles erstmal wegbricht und auch andere Wettkampfoptionen wegbrechen, ist es für mich schon schwer auf dem Level, wie ich sonst Sport treibe. Das ist natürlich jetzt auch nicht Gesundheitssport, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Und für mich ist es halt irgendwie das Salz in der Suppe. Ich kenne den Sport auch nicht anders als im Verbund mit natürlich Wettkämpfen und dem Ziel, irgendwie eigene Grenzen und zu verschieben und Bestzeiten anzupeilen. Insofern, ja, würde ich mir wünschen, dass es eben vielleicht Anfang August für die Leichtathleten im Stadion und dann natürlich auch vielleicht schon im September für die Straßenläufer Wettkampfoptionen wieder gibt.
Ja, bin ich sehr gespannt. Wird natürlich auch viel von Reiseaktivitäten ja auch abhängen. Also nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern ob irgendjemand aus dem europäischen oder sonstigen Umfeld überhaupt eine Chance hat, an sowas teilzunehmen, weil das ist ja eben auch logischerweise ein massiver Bestandteil von diesen größeren Veranstaltungen. Ich habe auch immer überlegt, ob so Dinger dann halt nicht als reine Profi-Veranstaltungen stattfinden, so wie Tokio, das er dann relativ frühzeitig gemacht hat, die ja da noch eine Olympia-Ausscheidung gelaufen sind. Aber das verändert natürlich nur in der Zahl wesentlich was. Du musst ja auch die Strecke absperren und so weiter, also einen ziemlich großen Aufwand betreiben für dann ein sehr überschaubares Teilnehmerfeld. Und logischerweise sind ja auch die ökonomischen Grundlagen von großen Laufveranstaltungen eben, dass Startgelder von vielen Menschen bezahlt werden. Also das ist sicher nicht so ganz einfach. Auf der anderen Seite ist das ja mit den Zuschauern beim ISTAF oder bei auch deutschen Meisterschaften ja durchaus so, dass da ja auch Geld akquiriert wird, also Mittel akquiriert wird, um entweder die Veranstaltung stattfinden zu lassen oder aber um entsprechende Investitionen in zukünftige Veranstaltungen einfließen zu lassen. Aber vielleicht ist das auch über entsprechende Sponsorenverträge dann abgemildert. Das ist ja vorstellbar, weil im Moment, das trifft mich ja logischerweise auch, es gibt ja so wenig Sportveranstaltungen, dass wir natürlich auch als Reporter und Kommentatoren einfach gar keinen Betätigungshintergrund mehr haben. Das heißt, wir haben mehr Zeit für Grundlagen. Ne?
Ihr habt aktuell wahrscheinlich auch einen leeren Kalender, würde ich mal vermuten, als Sportreporter. Da ist jetzt, es wird wahrscheinlich noch gar kein Termin wirklich stehen. Es sei denn, die Bundesliga beginnt dann jetzt ja dann wieder, dann vielleicht.
Ja, klar, ein paar Bundesliga-Termine, aber da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, wie das weitergeht. Aber die gesamte Leichtathletik-Saison ist ja mal einfach weggewischt worden, inklusive logischerweise Olympischen Spiele. Vergisst man ja fast schon wieder, weil das jetzt ja schon so von uns allen im Kopf ist. Ah ja, klar, findet jetzt nächstes Jahr statt. Das war ja das ganz, ganz große Ding, wo alle drauf zugearbeitet haben. Und das ist auch für mich wirklich einen Break, ja, weil ich bin halt seit 1992 bei allen Olympischen Spielen gewesen und dann ist das natürlich auch für uns eine große Nummer, auf die man sich ganz anders vorbereitet als auf eine Wochenendveranstaltung, wo dann deutsche Meisterschaften oder ein ISTAF oder ein Berlin-Marathon stattfinden. Also das ist schon ein ganz großer Unterschied, aber ich meine, für euch als Sportler ist das ja natürlich nochmal was anderes, ja. War das für dich dann der Cut und dann zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal wieder Grundlage, ähnlich wie bei einer Verletzung, oder wie bist du dann zu der Entscheidung gekommen, dass du gesagt hast, so jetzt mache ich mal ein Stoppschild und mache was anderes?
Also ich glaube grundsätzlich merke ich inzwischen einfach, dass ich ein bisschen, ich schieb's mal auf mein fortgeschrittenes Alter inzwischen, ich merke, dass ich relaxter mit so Situationen umgehe. Das heißt jetzt nicht, dass mich das kalt lässt, ganz im Gegenteil, das hat mich schon auch runtergezogen, diese ganzen Entwicklungen, und hab da natürlich auch, bin wirklich ein, zwei Wochen auch durchgehangen, aber was ich damit meine ist, ich lass heute sowas einfach dann auch mal zu und akzeptiere, dass dann der Körper und vor allem aber auch der Kopf dann mal eine Pause braucht. Da habe ich mich früher, sag ich mal, mit Anfang 20, die klassische auch Sturm- und Drangzeit vielleicht von einem Sportler, sehr viel schwerer getan. Da habe ich dann immer sofort versucht, irgendwie wieder weiter am Limit zu trainieren und Form zu konservieren und alles ein bisschen so zwanghafter, sage ich jetzt mal. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Also das heißt, ich habe einfach das jetzt mal so hingenommen, wie es nun mal ist, dass man eben manche Dinge logischerweise nicht in der Hand hat, und habe mir dann eine Saisonpause gegönnt von, ich sag mal so zweieinhalb Wochen. Eine Woche habe ich mal gar nicht trainiert, sonst war ich dann in anderen Wochen relativ wenig laufen, bis ich wirklich auch mal wieder Lust hatte, rauszugehen. Und dann eben, genau, geht das bei mir natürlich auch so, dass ich erstmal wieder mit Grundlagentraining beginne. Das ist bei mir aktuell einfach damit verbunden, dass ich sehr viel profiliert laufe, bewusst quasi Höhenmeter mit einbaue für die Kraftausdauer, und dass man sich peu à peu natürlich wieder an ein solides Niveau an Kilometern auch gewöhnt, den Körper dran gewöhnt. Bei mir stehen momentan intensive Einheiten noch gar nicht im Vordergrund, sondern eher lange Einheiten. Also ich mache viele Läufe, die jetzt nicht lang, so wie so Marathontraining 35 und 40er, aber ich sag mal viele Dauerläufe, die halt irgendwie 20 Kilometer bis 25 Kilometer sind und in denen ich dann auch versuche, mal 300, 400 Höhenmeter mit einzubauen. Das ist jetzt so das, was mich, glaube ich, die nächsten zwei, drei Wochen erstmal so ein bisschen beschäftigen wird. In der Zeit, denke ich, werde ich auch wieder die ersten 30er mit einbauen. Und dann peu à peu, wenn bis dahin zum Beispiel ein Termin wie Hamburg noch im Kalender steht, dann werde ich schon versuchen, peu à peu mich von einem soliden Kilometerumfang, der bei mir normalerweise so bei, wenn es kein Marathontraining ist, sage ich mal roundabout 140 Kilometer im Schnitt, sicherlich auch mal 150, 160, würde ich dann schauen, dass man sich peu à peu auch wieder an dieses Extrem von 200 Kilometern und mehr gewöhnt und dann natürlich sukzessive auch man sich wieder diese Marathon-Tempo-Bereiche erarbeitet. Das ist dann bei mir ein Tempo roundabout, ja, zwischen 305, 310, dass man sich das dann auch wieder erarbeitet. Aber wie gesagt, zunächst in einem ersten Schritt geht es eben darum, Kraftausdauer klassisch durch zum Beispiel Fahrtspiele im Gelände oder längere Läufe, in denen man eben versucht, Höhenmeter zu machen, Berganläufe, solche Dinge. Und dass man dann eben mal erstmal wieder auf einen, das ist natürlich im Einzelfall sehr unterschiedlich, wir müssen nochmal darauf hinweisen, du hast das eingangs schon gemacht, das, was ich jetzt hier an Zahlen droppe, ist natürlich für ein leistungssportliches Niveau gedacht, aber das ist so das, was mich, denke ich mal, die nächsten zwei bis drei Wochen beschäftigen wird.
Aber mal als Interesse, wenn du sagst, ruhiger Dauerlauf, was heißt das so im Kilometerschnitt? Weil du hast ja gesagt, ruhige, klar, also drei Richtung drei Minuten geht's halt, wenn es intensiver wird, logischerweise. Was ist ein ruhiger Dauerlauf?
Also zum Beispiel heute Morgen ruhiger Dauerlauf vorm Frühstück, ich weiß nicht, was war das heute Morgen um 7:30 oder sowas. Das waren für mich jetzt 3:50, 3:50er Schnitt, und da waren es für die 16 Kilometer, das war jetzt eine Runde, die verhältnismäßig flach war, ich glaube 130 Höhenmeter. Aber ja, also klar, bergan logischerweise läuft man dann nicht ganz so schnell. Aber ja, wenn ich jetzt flach unten war, dann waren es immer so 3,30, 3,40. Ich sag mal so, alles roundabout 3,45 ist für mich einfach ein tendenziell eher ruhiger Dauerlauf. Und wenn es über 4 Minuten geht, sagen wir mal 4,10, das ist für mich ein regenerativer Dauerlauf.
Und das ist dann mit Atmen oder ohne Atmen?
ich habe mich heute Morgen ein bisschen verschätzt, was das Outfit anbelangte. Ich habe es kälter eingeschätzt, als es wirklich war. Insofern habe ich dann auch ein bisschen geschwitzt. dann freut man sich auch auf die Dusche. Aber ja, es ist bei 3,50 muss ich jetzt nicht so sehr atmen, sage ich mal. Aber es gibt dann auch mal wieder Einheiten, wo man natürlich auch merkt, dass man da natürlich Bock drauf hat, wo man auch mal ein bisschen Gas gibt einfach, damit man mal wieder ein bisschen auch die Lunge durchboostet. Das war letzte Woche, habe ich mal, ich glaube, es waren 20er gemacht, 10 Kilometer flottes Einlaufen, das war so 36, 50, glaube ich. Und dann auf der zweiten Hälfte mal so 10 Minuten, also 10 Mal einen Minutenlauf eingebaut, also eine Minute schnell, eine Minute locker. Und den Rest noch aufgefüllt, das waren dann, glaube ich, noch 10 Kilometer hinten drauf in 32, 50 rum oder sowas, mit den Tempowechseln. Da habe ich dann schon auch ein bisschen geschnauft und das gehört natürlich auch dazu. Das macht natürlich auch Bock und muss dann auch ab und zu mal sein.
Ja, ich komme eher so von der, wie soll man sagen, Grundlage, der Grundlage, der Grundlage des Hobbyjoggens, ja. Weil das, was ich mal so geträumt hatte von Triathlon-Wettkämpfen in dieser Saison, findet ja auch alles nicht statt. Ja, also laufe ich einfach nur ein bisschen gemütlich in der Gegend rum. Allerdings, wenn ich halt so Grundlage mache, im Triathlon-Sport ist relativ verbreitet, dass man in der Grundlagenphase auch VO2 Max, also maximale Sauerstoffaufnahme, verbessert, damit man eben anders in Grundlagentraining reinkommt. Machst du das auch schon oder lässt du das Ganze in der Übergangsphase?
Das ist bei mir jetzt zunächst mal tatsächlich erstmal eine Übergangsphase, weil ich eben auch die letzten paar Wochen wirklich weniger trainiert habe. Mache ich jetzt in der Phase aktuell. Geht es mal wieder darum, eben, ja, wie soll ich sagen, also sich an so einen normalen Kilometerumfang zu gewöhnen, und da will ich noch gar nicht so wahnsinnig schnell laufen, sondern erstmal Muskel- und Sehnenapparat ein bisschen Zeit geben, dass man sich daran gewöhnt. Und das andere kommt bei mir erfahrungsgemäß relativ schnell. Das ist natürlich auch ein Learning aus der Vergangenheit, ne? Also ich weiß auch noch, dass man eben, ich habe relativ spät erst so richtig wieder mit Leistungssport angefangen, also mit 18 war das bei mir. Und dann ist man mit 20, hat man immer so eine innere Unruhe. Ne? Da hast du immer das Gefühl, wenn du mal einen Tag nicht trainierst, dann geht so viel verloren, und man hat immer das Gefühl, du musst immer am Ball bleiben, immer pushen. Und ein Learning aus den letzten Jahren, ne, das ist natürlich mit 33 oder 32 noch, also schon einige Zeit vergangen, ist bei mir schon so ein Learning, wenn man sich am Anfang mal 2-3 Wochen Zeit gibt, dem Körper primär, bei mir dann eben den Bewegungsapparat, sich an eine gewisse Kilometeranzahl und eine gewisse Länge der Läufe zu gewöhnen, dann kommt das, was eben du angesprochen hast mit VO2 Max oder einfach mit der Qualität, das geht bei mir relativ schnell. Also nur mal als Beispiel, weil es eben für dieses Frühjahr jetzt ganz gut gepasst hat. Ich habe nach Berlin, was ja nicht erfolgreich war, den Berlin-Marathon im vergangenen Herbst bei mir, mir eine Verletzungsauszeit gegönnt. Dann hatte ich ein paar andere Termine. Ich glaube, ich habe erst so Mitte November wieder angefangen mit der Phase, wo ich jetzt gerade zum Beispiel drin bin. Was man ja auch ganz gut zum Beispiel beim Silvesterlauf sieht, da war ich jetzt noch in keiner atemberaubenden Form, habe da so 4-5 Wochen so Grundlagentraining für mich gemacht. Ich glaube, ich war einmal auf der Bahn, ansonsten nur Fahrtspiele, also das sind Fahrtspiele für die Leute, die dann nicht wissen, was ich damit meine, oder Fahrtlecks. Das kann alles Mögliche sein an Minutenbelastungen, also sprich, aber bewusst halt nicht im Stadion zu trainieren, an bestimmten Tempoprogrammen, wo man immer weiß, was weiß ich, 15x400, 8x1000 oder sowas, sondern eben da mehr aufs Körpergefühl hört, sprich, man sagt 10 Mal eine Minute schnell, eine Minute locker, 15 Mal oder was auch immer, das kann man natürlich vollkommen ausbauen. Pyramidenprogramme, 2 Minuten schnell, 3 Minuten schnell, 4 Minuten, 5 Minuten und 4-3-2, so ein Pyramidenprogramm und was weiß ich da immer, die Hälfte Pause. Über so eine wirklich, sagen wir mal, körpergefühlsbetonte Trainingssteuerung konnte ich am Silvesterlauf, was weiß ich, was bin ich da gerannt, knapp über 30 Minuten. und bin mit diesem mit dieser Grundform, sage ich jetzt mal, die ich da hatte, nach Kenia ins Trainingslager gefahren, habe da 4 Wochen trainiert, habe nochmal 2 Wochen zu Hause trainiert. Das war dann schon richtig scharfes Training und konnte aber innerhalb dieser 6 Wochen in Barcelona eine neue Halbmarathon-Bestzeit mit einer Stunde, 2 Minuten und 50 Sekunden aufstellen, wo ich 29:20 durchgegangen bin. Also, was ich damit sagen will, ich bin heute, was das anbelangt, echt viel relaxter und gebe mir da einfach auch mehr Zeit und in der Phase eben wirklich weitestgehend ohne wirklich qualitatives Training.
Kannst du den bedingten Reflex des Läufers, nämlich Uhr drücken, wenn du losläufst, auch mal ausschalten und einfach nur ohne Uhr joggen gehen?
Nein, das kann ich bis heute leider nicht. So weit bin ich noch nicht. das ist noch in mir drin. Also das, bin gespannt, ob man das jemals ablegen kann, weil man ist das natürlich, das klingt jetzt banal, aber seit ich laufe, hast du eine Uhr. Natürlich, ja, also da muss man natürlich schon sagen, als ich mal angefangen habe, was weiß ich, mit 8 Jahren mit meinem Vater laufen gehen, klar, da hatte ich eine Casio-Uhr, ne? Da gab es noch keine Herzfrequenz, da gab es noch kein GPS und solche Sachen. Aber auch da wollte ich immer wissen, wie lange wir jetzt laufen waren. Ne? Also ob wir jetzt da 20 Minuten oder 30 Minuten laufen waren. Und das verbinde ich schon irgendwie mit dem Laufen bis heute. Dieses, man läuft los, drückt auf die Uhr, man stoppt und dann wird auch wieder abgedrückt. Ich bin gespannt, ob das jemals kommen wird oder ob da doch dann immer die Neugier auch überwiegt, jetzt mal losgelöst von irgendeinem Tempo oder irgendeinem Schnitt, den man dann vielleicht anstrebt oder auch nicht anstrebt, dass man doch irgendwie wissen will, wie lang die Runde war, die man dann unterwegs war oder die man zurückgelegt hat.
Ja, man redet sich das ja immer schön, warum man ganz dringend die Uhr braucht, logischerweise. Ne? Also in meiner Szene heißt das ja immer, so Strava ist ja so ein Grundprogramm, wo alles aufgezeichnet und rumgezeigt wird in der Szene. Ja, if it's not on Strava, it's not done. Ja, also ganz klar, ja. Das ist ja, in Kenia ist es ein bisschen ähnlich, ja, wenn ich das aus den Erzählungen richtig weiß. Entspannte Kilometer rechnen die ja gar nicht in ihre Wochenkilometer ein. Ja? Also von daher.
Richtig, ja.
Das ist schon anders, weil wenn die sagen, ja, wir laufen nur 100 Kilometer die Woche, dann denkst du, wie 100 Kilometer? Ja, aber die lassen die Regenerationseinheiten alle weg.
Und entspannt heißt bei denen wirklich entspannt. Also da wird man als, sag ich mal, Europäer immer auch ein bisschen, ja, was heißt, belächelt, glaube ich, so würde ich es wahrscheinlich ganz gut beschreiben, wenn man dann am Nachmittag, also Vormittag ist dann schon, klar, es gibt die qualitativen Tage, viele Kenianer trainieren noch nach dem klassischen Prinzip Track Tuesday, also Bahnprogramm am Dienstag, Donnerstag ist dann meistens Fahrtleg und Samstag Long Run, früher, auch aufgrund der, dass die Leute eben in Gottesdienst gegangen sind, sonntags, waren dann Sonntag sogar oft frei, manche praktizieren das heute noch, aber was immer ist auf jeden Fall, ist, dass nachmittags locker gelaufen wird. Und locker bei Kenianern kann auch mal ein 6er Schnitt sein. Ne? Nur die Europäer. Ja. Nur die Europäer tun sich schwer, langsamer als ein 4er Schnitt zu laufen, sag ich mal. Oder 4,20, 4,10. Und man fällt dann natürlich auf, dass man dann am Nachmittag doch schneller unterwegs ist. Und ich glaube, das wird schon an dem einen oder anderen Kenianer oder von der einen oder anderen kenianischen Trainingsgruppe immer ein bisschen belächelt. Die denken immer, ach, die Europäer, das ist einfach, das Hopfen, Malz verloren. Die können halt nicht langsam laufen.
Und das ist ein Thema, das müssen wir nochmal ausgiebig diskutieren, ja, weil ich bin eigentlich auch ein Vertreter der Fraktion, nur langsam laufen macht schnell. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, dem wir uns unbedingt zuwenden müssen.
Gesondert.
Vielleicht holen wir dann noch einen anderen krassen Vertreter mit ans Mikro, ja, der ein bisschen Feuer gibt, ja, weil das ist ein spannender Ansatz. Ja, und diese Entspanntheit, die nicht nur afrikanische Läufer, aber entspannte Läufer da teilweise an den Tag legen, das ist schon spannend. Ja, das ist schon spannend. Ja.
Da kann man auch lernen von tatsächlich.
Ja, also dieses bisschen locker lassen. Ich habe gesehen, irgendwie 2 Tage vor dem Berlin-Marathon, das war, also da hätte ich sehr, sehr, sehr gut mitlaufen können. Das war super entspannt. Ja, gut, da atmet der nicht übrigens, ja. Aber das ist, so sieht man halt einfach mitteleuropäische oder auch amerikanische Läufer sich nie fortbewegen. Da würden die mal sagen, ja, da muss ich nicht aus dem Haus gehen.
Ja, das ist auch so, ja. Also man hat halt das Gefühl, so ein bisschen Natürlich ist auch ein Viererschnitt natürlich sowohl für die Kenianer sowieso nicht, aber auch für uns in der Regel, wenn du natürlich fit bist, ist das jetzt nichts, sage ich jetzt mal. Also und trotzdem hat man das Gefühl, so würde ich es für mich beschreiben, glaube ich, 4 Minuten pro Kilometer fühlt sich halt trotzdem noch dem normalen Schritt, Laufschritt ähnlicher an, logischerweise, als wenn es 5 Minuten oder theoretisch langsamer wäre. Das heißt ja nicht, dass man das nicht laufen kann, 5er-Schnitt. Aber ich glaube, man möchte so ein bisschen in diesem flowigen Schritt im weitesten Sinne so ein bisschen drinbleiben. Und ich glaube, das müsste man nicht. Also ich glaube, da ist, ob du dann 4 oder 4,30 rennst, das ist am nächsten Tag wahrscheinlich, bist du trotzdem schnell wieder drin, wenn du da was Flotteres machst. Oder du machst einfach nach deinem wirklich gemütlichen Lauf einfach mal noch 3 Steigerungen, was ja grundsätzlich mal nicht schadet. Und gehst dann mit ein bisschen Grundspannung in den nächsten Tag.
Sau spannendes Thema, sage ich dir. Ne? Sau spannend. Aber ne, ich habe schon richtig verstanden. Ne? Wenn man Sport macht, dann muss es schon Sport sein.
Ja, das Gefühl möchte man sich schon gerne noch bewahren, sage ich mal zumindest. Absolut.
Ja, dann lass uns doch mal auf die großen Sporthelden schauen. Ja, ich habe mir 2 ganz spannende rausgesucht, die so ein bisschen älter sind logischerweise, weil da habe ich halt angefangen, mich dann näher mit Leichtathletik auseinanderzusetzen. Das war dann eben auch noch in der Zeit, als ich selber versucht habe, schnell über Hürden zu laufen. Aber da hatte ich eben auch 2 Läufer, die ich wirklich fasziniert beobachtet habe. Wer hat dich fasziniert oder hast du nicht so die richtigen Supermänner oder Spider-Man oder Hulks gehabt, die dich animiert haben?
Doch, es gab natürlich, als ich noch klein war, 2, würde ich sagen, vor allem 2 Läufer, die jetzt gar nicht so ungewöhnlich sind wahrscheinlich, die natürlich viele Zuhörer hier auch kennen werden, die mich aber halt als jemand, der 1987 geboren wurde, eben in dieser jungen Zeit inspiriert haben, weil das halt auch damit zusammengefallen ist, dass ich so laufen als Bewegungsform, sage ich jetzt mal, einfach für mich entdeckt habe. Jemand, der eben seinen Vater jeden Tag nach der Arbeit hat die Laufschuhe schnüren sehen, da war natürlich, lag es nicht so fern zu sagen, man möchte da mal mitlaufen und wenn es nur bis zum Waldrand und zurück war.
Das war schon mal dein erster Held, das halten wir doch schon mal fest, oder?
Das auf jeden Fall, ja. Also so bin ich überhaupt, habe ich als Kind Laufen wahrgenommen und entdeckt und dann aber auch in einem zweiten Schritt, das war ja ganz weit weg von Leistungssport, so lange genervt natürlich, bis ich da mit durfte sozusagen und habe dann, da reden wir natürlich von, keine Ahnung, wie lange war das, bis zum Waldrand und zurück, vielleicht knapper Kilometer hin und zurück, wo ich dann für mich natürlich ganz schnell gemerkt habe, diese Bewegungsform. Das macht mir Spaß. Also das fühlt sich irgendwie gut an. Man fühlt sich auch danach irgendwie besser. Und das war sicherlich der erste Impuls, das natürlich immer wieder machen zu wollen. Und bis dann eben meine Eltern mich auch mit, nach einem erfolglosen Jahr Fußballversuch mit 7 dann eben bei einem Leichtathletikverein angemeldet haben. Und in dieser Zeit, lass überlegen, mit 9 Jahren dann, habe ich dann eben damals natürlich auch das erste Mal so richtig bewusst Olympische Spiele im Fernsehen verfolgt und wahrgenommen. Das war 96 Atlanta und das weiß ich noch, als wäre es gestern, weil diese Geschichte aber natürlich auch so familienintern ein bisschen überliefert ist, dass ich damals natürlich im Wohnzimmer auf dem Boden saß und das natürlich aufgesogen habe, was da lief, aber vor allem natürlich die Leichtathletik und da im Speziellen die Laufwettbewerbe und dieses 10.000 Meter Finale und damals Gebrselassie gegen Tergat, das werde ich nie vergessen. Da rührt auch noch der bis heute überlieferte Ausspruch her, dass ich auch mal zu Olympischen spielen will, als ich das gesehen habe, weil ich da natürlich total gebannt davor saß und das war natürlich auch ein Wimpernschlag-Finale. Und dann haben meine Eltern natürlich damals gesagt, ja, alles klar, Philipp, machst du dann, wenn du mal groß bist. Und natürlich das auch total nicht ernst genommen, aber Fun Fact ist, das hat mich ab diesem Moment nicht mehr losgelassen. Also natürlich nicht so kitschig, dass das jeden Abend der letzte Gedanke war, mit dem ich eingeschlafen bin und der erste, mit dem ich aufgewacht bin. Aber ab diesem Moment war das Thema Olympische Spiele als das ganz große Ziel, so unrealistisch das damals war, immer präsent. Bei allem, was für mich Laufen und Sport ausgemacht hat, war das immer das Thema, das irgendwann mal. Und ab da habe ich natürlich Heile auch sehr, sehr verfolgt, was der alles so natürlich dann da gerissen hat. Ist er ja dann unzählige Weltrekorde gelaufen, ist ich würde sagen, fast ein Jahrzehnt ist vielleicht zu lang, aber war fast unschlagbar in dieser Zeit in den 90ern dementsprechend geprägt, weil er halt auch so ein bisschen, er wirkte von außen, obwohl ich ja da ganz weit weg war, immer so nahbar, ne? Also so immer am Smilen, immer am Lachen und so ein bisschen der Sunny Boy der internationalen Laufszene vielleicht auch. Und ich glaube, den auch dann eben ganz viele Laufsportfans ins Herz geschlossen hatten. Und es gab noch einen prägendes Erlebnis mit ihm. Und das war, damals war ich, das war einige Jahre später, mein erster Landeskader, was waren wir da, F-Kader oder irgendwie sowas, also da waren wir so 13 vielleicht, und wir hatten da vom Württembergischen Leichtathletikverband die Möglichkeit, damals gab es das Meeting noch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das offiziell hieß, aber es gab es eben in der Schleierhalle, gab es immer ein großes internationales Leichtathletik-Sportfest und wir sozusagen, wir Kaderathleten hatten da die Möglichkeit eben umsonst Eintritt zu bekommen und da ist Haile auch einmal mitgelaufen, 3000 Meter und wenn du das natürlich mal, also wirklich von der Bande direkt siehst, wie unfassbar schnell das ist. Und dann in der Halle, klar, 200 Meter Rundbahn, das wirkt auch nochmal natürlich anders. Das hat einen einfach fasziniert, mit was für einer Leichtigkeit und mit was für einem Speed aber auch, die da natürlich um die Bahn geheizt sind, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war sicherlich einer von zweien, sage ich jetzt mal, die mich in dieser Jugendphase sehr, sehr in den Bann gezogen haben. Ich habe natürlich auch dann sein Wechsel zur Straße und zum Marathon verfolgt, wobei mich Marathon in dem Alter damals, da muss ich auch ehrlich sein, so überhaupt gar nicht interessiert hat. da gab es nur das wirklich, ja wirklich, da gab es nur das wirklich Wahre und das war halt der coole Scheiß, das war halt einfach die Bahn, da ging es immer ab, da ging es zur Sache eben auch und da musste man nicht so lange warten und 2 Stunden gucken, bevor irgendwas passiert ist. Also da war wirklich Marathon sehr, sehr, sehr weit weg. Und passend zu diesem Fokus auf die Bahn, 5000 Meter, 10.000 Meter, passt natürlich auch der zweite bei mir ganz gut dazu, der mich als gebürtigen Schwaben in Sindelfingen natürlich wahrscheinlich einigermaßen nachvollziehbar auch fasziniert hat. Und das ist natürlich Dieter Baumann, der von der Schwäbischen Alb kommt, sprich um die Ecke, der natürlich dann auch in Tübingen gewohnt hat, das ist von Sindelfingen natürlich auch eine halbe Stunde entfernt und Laufentfernung, ja, und den man natürlich als ja, das war natürlich für jeden, da kann ich für viele sprechen, also ich bin beim VfL Sindelfingen groß geworden, aber auch im Kader, egal ob die Leute irgendwie aus dem Schwarzwald kamen oder von der Alp, da war natürlich Dieter in der Zeit so der deutsche Überläufer, den man so wahrgenommen hat, weil er gefühlt für uns um die Ecke herkam und irgendwie, ja, auf eine, wie soll ich sagen, verrückte Art und Weise uns so das Gefühl gegeben hat, du kannst halt alles schaffen. Da, wo wir herkommen, du kannst alles schaffen. Ne? Das ist jetzt nicht so, das ist der Unterschied vielleicht zu Haile noch gewesen. Haile hat mich natürlich fasziniert, weil er so der Sunshine war und den man vielleicht als erstes so ein bisschen dann im Fernsehen dann auch als Olympiasieger so wahrgenommen hat, ich zumindest, weil 92 und 88 war für mich halt noch zu früh, aber dadurch, dass Dieter halt gefühlt um die Ecke gewohnt hat und zu der Zeit ja immer noch sehr, sehr, sehr gut war, war das natürlich auf jeden Fall jemand, dem man da nachgeeifert ist. Und ich weiß auch, dass wir, da weiß ich aber nicht genau, wie alt ich war, aber meine Eltern waren mal mit mir auch dann bei einer seiner Veranstaltungen. Das war dann noch ganz, also lange vor seiner Kabarettzeit. Das war eher so eine, ich glaube, so eine Art Lesung aus seinem Buch, wo er da auch aus Kenia erzählt hat und dass er praktisch beim Crosslauf in Kenia, wo er sich mal angemeldet hat, vom Koch abgezogen wurde und so. Und das hat er natürlich sehr gut erzählt einfach. Und das war halt auch, ja, das, ich meine, er kann gut erzählen, da brauchen wir nicht drüber reden. Er schafft natürlich auch leicht, dass er die Leute in den Bann zieht. Und das war für mich, der damals sehr jung war, auf jeden Fall jemand, den man da als Vorbild so gesehen hat. Und ich muss, glaube ich, sagen, ich war keiner, der viele Poster hatte. Ich müsste jetzt lügen, ob ich das Poster aufgehängt hatte, aber ich hatte ein Poster von ihm, vielleicht war es sogar von der Lesung, was er mir dann damals auch unterschrieben hat. Und klar, da hat man natürlich nochmal einen anderen Bezug dazu.
Ja, das waren die frühen Zeiten des Kabaretts von Dieter Baumann. Ne? Ja, mit dem müssen wir uns auch
da hat man wahrscheinlich schon gemerkt, dass da was möglich ist.
Ja, das nehme ich auch an. Ja. Also was mir jetzt wirklich nochmal in Erinnerung kommt, ja, ich habe auch so dieses mit Papa bis zum Waldrand laufen. Ja, also ich habe dann so angefangen mit 12, 13, so einmal die Woche Waldlauf. Ja, so als Mehrkampftraining macht man das ja logischerweise. Und dann ist Papa mitgelaufen. Ja, Papa hat aber ein bisschen viel geraucht in der Zeit. Ja, und der konnte immer so 100 Meter, ja, und dann musste er wieder stehen bleiben und dann wieder 100 Meter, dann musste er wieder stehen bleiben, ja, zu seiner, also was heißt Ehrenrettung, ja, also zu seinen glorifizierenden Leichtathletik-Tagen muss ich dann halt sagen, er hält immer noch den Familienrekord im Marathon, weil der ist vier Jahre später dann seinen ersten Marathon gelaufen und ist dann, glaube ich, 5 oder 6 Jahre später 3:06 gelaufen und da reden wir, also da war Mitte 40, ja, da reden wir das natürlich schon mal über eine Ansage, ja, weil 306 ist nicht mal eben so aus der kalten Hose.
Ich sehe da einen gewissen Trend, weil tatsächlich die Beweggründe, das mit dem Laufen zu beginnen, waren sehr ähnlich bei mir auch tatsächlich. Also mein Vater hat auch sehr viel geraucht, als er jung war und ich glaube, bis dann irgendwann mal dann Nachwuchs unterwegs war, hat dann wahrscheinlich meine Mutter ihm das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, jetzt ist Zeit aufzuhören und hat zeitgleich damals dann mit dem Laufen begonnen tatsächlich und als Autodidakt auch dann irgendwann seine ersten Marathons angepeilt und tatsächlich auch, ich glaube Bestzeit, das ist natürlich jetzt auch schon einige Jahre her, war dann auch 2:52 irgendwann mal. Also das scheint ja in der Zeit ein gewisser Trend gewesen zu sein, Rauchen aufhören und Laufen für sich zu entdecken.
Ja, aber durchaus ja auch mit einem nicht unintensiven Ansatz. Ja, so die haben nicht gedacht, ja, irgendwie ins Ziel kommen, sondern die hatten schon eine ganz schöne Leistungsorientierung. Ja. Und tatsächlich ist einer meiner beiden Laufhelden so aus meiner Zeit, Übergang von der aktiven in die Reporterkarriere, ist auch ein Marathonläufer gewesen, nämlich einer, der auch rausgestochen ist aufgrund seiner Körpergröße, Rob de Castella, ja, Marathonläufer aus Australien, tatsächlich der erste Weltmeister, 83 in Helsinki. Das war irgendwie so ein ganz schräger Typ, der wirkte immer so, als würde er gar nicht reden und guckte immer so nach vorne, so 3 Zentimeter vor die Fußspitze, so nach unten. Aber ich glaube, der hat das nur gemacht, dass er den kleineren Läufern nicht permanent in die Hacken getreten ist. Der hielt auch mal einen Weltrekord. Der ist 2:08:18, glaube ich, gelaufen, irgendwo in Asien. Und das wurde dann nachträglich als Weltrekord anerkannt, weil Alberto Salazar, den kennen ja inzwischen alle aufgrund des Nike Oregon Project, der ist damals in New York ja mehrmals gelaufen, Marathon, und hat da auch ein paar Mal gewonnen. Da stand die Bestzeit von ihm damals bei 2:08:17. Beim Nachmessen haben sie dann aber festgestellt, dass die Strecke zu kurz war, und zwar 148 Meter zu kurz. Deshalb wird er jetzt immer ein bisschen draufgeschlagen, damit das nicht passiert beim Nachmessen. Und dann war Rob de Castella, der Mann aus Australien, ne, erinnerte mich jetzt nochmal dran, als du vorhin Greg Mottram sagtest, war dann der Typ, der Weltmeister geworden ist bei der ersten Auflage der Weltmeisterschaften da in Helsinki. Also es war ein ganz schräger Läufer, aber der hatte was, der hatte so eine Ausstrahlung. In Australien kennen den übrigens noch fast alle, also jetzt Jahrzehnte später, da wird der nur Deeks genannt, weil der tatsächlich mit einem Freund zusammen eine große Kaffeekette ins Leben gerufen hat, und zwar schon sehr früh damals mit veganen und glutenfreien Backwaren und so irgendwo um die Ecke angebauten Kaffee, und der hat so eine kleine Kaffeekette, und die kennt jeder in Australien, weil das so der Anfang von Healthy Food war und so aus der Laufszene raus sich anders ernähren als andere. Ja, und der Typ war natürlich, so viele absolute Weltklasse Athleten gab es in Australien damals nicht. War natürlich eine absolute Legende, logischerweise. Ja. Und meine andere Legende, und da kommen wir jetzt gleich auf die fantastischen Trainingsumfänge und Mittel, die der angewendet hat, war Alberto Juan Turena, El Caballo, ja, das Pferd genannt. Der Typ war auch relativ groß für einen Läufer, nämlich 1,90. Der hat aber Schritte gemacht für jemanden, der 2,05 Meter ist. Also der hat unglaublich lange federnde Schritte gemacht, hatte eine Wahnsinns-Power im Fuß. obwohl der Typ legendäre Plattfüße hatte und da auch große Probleme hatte mit seinen Füßen, musste zweimal operiert werden an den Füßen, weil die ihm so große Probleme gemacht hatten, hat er insgesamt zwei Saisons auslassen müssen und ist der Einzige, der es geschafft hat, bei Olympischen Spielen sowohl 400 als auch 800 zu gewinnen. Also ist natürlich schon auch Wahnsinn vom Doppel her.
Das ist brutal.
Der ist so irre gelaufen, der Typ. Ja, ich habe noch mal ein bisschen nachgeschlagen und ein paar sehr, sehr schöne Trainingseinheiten von dem gefunden.
Ja, also ich bin gespannt.
Ja, zum Beispiel 15 mal 200 Meter Kniehebelauf. Ja, aber das natürlich gepaart mit danach 15 mal 200 bergan schnell. Und danach nochmal 6 mal 200 bergan mittel. Ja, so wurde das halt nur beschrieben. Also das ist sehr, sehr schön. Der hat auch so tolle Sachen gemacht wie 400 Meter Sprunglauf. 400 Meter Sprunglauf. Ja, also das ist aua, aua, aua oder macht es lieber nicht zu Hause. Ja, macht mal 80 Meter Sprunglauf oder vielleicht mal 100 Meter. Aber Vorsicht, da kriegt man unfassbaren Muskelkater von. Und bei 200 Meter Kniehebelauf auch viel Spaß dabei. Beim 15. wird es übrigens ein bisschen zäh, bis zu 200 Meter. Ja. Der Typ war dann nachher nicht nur ein großer Sportfunktionär in Kuba, sondern auch in der Welt des Olympischen Sports. Der ist nämlich IOC-Mitglied und war, glaube ich, einer der Vizepräsidenten des Internationalen Leichtathletikverbandes. Nicht nur mit ruhmreichen Taten, die er da vollbracht hat, aber natürlich als stolzer Kubaner hat er natürlich sein Vaterland da vertreten. Und der ist übrigens nach seiner aktiven Karriere jeden Tag gelaufen und hat auch diverse Marathons bestritten. Aber ich habe keine Zeit von dem gefunden. Also der ist dann auch fast immer... war mir auch nicht bewusst. Ich habe aber, wie gesagt, keine Zeit gefunden. Hätte mich sehr interessiert. Ich muss da nochmal recherchieren. Vielleicht weiß es auch irgendjemand. Der ist dann halt auch nicht irgendwo, keine Ahnung, in New York oder sonst wo gelaufen, sondern zu Hause. Also Havanna-Marathon oder solche oder Havanna-Halbmarathon. Und hatte auch dann später noch sehr, sehr lange seine Visage gezeigt und die Siegerehrung davor genommen. Aber der ist einige Marathons gelaufen, weil er jeden Tag laufen gegangen ist, auch nach seiner aktiven Karriere. Übrigens die große Ehre, erster Weltmeister zu werden, über 400 oder und 800 Meter ist ihm verwehrt geblieben. So konnte Willi Wühlbeck dann Weltmeister über 800 Meter werden. Also es war natürlich auch ein fantastischer Lauf von Willi damals. Aber
der auch eine Bestzeit von 1,43 rum hat,
Willi? 1,43,65 in diesem Finale gelaufen, werde ich nie vergessen. Ja. Aber Alberto Juan Toreno war auch in diesem Wettbewerb drin, aber hat sich im Vorlauf über 400 Meter beim Austrudeln einen Knöchel gebrochen. Und zwar ist er auf die Innenkante der Bande getreten und hat sich einen Knöchel gebrochen. Und das war's.
Wahnsinn.
Und das war's. Ja, so viel zu meinen Helden. Das war's dann auch für heute, oder?
Das, war's für heute. Ich freue mich auf die nächsten Folgen schon. Ihr zu Hause könnt uns natürlich sehr gerne Feedback geben. Ihr findet uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen und könnt uns gerne was schreiben oder was ihr sonst noch gerne hören möchtet. In diesem Sinne, viel Spaß beim Laufen da draußen und wir hören uns wieder.
Langsam laufen ist auch Sport. Tschüss.